Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Und hier auf dem blauen Sofa geht es jetzt weiter mit einem Autor, der den zweiten Roman seines Lebens geschrieben hat, Dennis Utlu, mit seinem Roman Gegen Morgen. Herzlich willkommen, Dennis Utlu, bei uns in Frankfurt auf dem blauen Sofa.
Hallo.
Herr Utlu, Entscheidungen, die Ihr Leben betreffen, treffen Sie solche Entscheidungen einfach und leicht?
Es gibt ja diesen wunderbaren Film von Jim Jarmusch, wo Ghost Dog, wo der Protagonist ein Samurai sein will. Und dann liest er, man soll jede wichtige Entscheidung in seinem Leben in 7 Atemzügen treffen.
In
7 Atemzügen?
Das ist verdammt schnell.
Die wichtigsten Entscheidungen. Ich bin daran jedes Mal gescheitert.
Okay. Wie viel brauchen Sie? 9 oder 10?
Bei mir dauert das meistens Wochen oder Monate, wenn ich bewusst Entscheidungen treffe.
Ja.
Aber viel interessanter sind ja oft die unbewusst getroffenen Entscheidungen. Und ich glaube, dass wir Tools der Entscheidungsfindung so internalisiert haben, dass wir das oft auch unbewusst tun. Also es geht gar nicht so sehr darum, das Abwägen groß zu verschriftlichen und monatelang darüber nachzudenken und Mentoren heranzuziehen und Algorithmen zu programmieren. Ich glaube, diese Algorithmen sind bereits schon in uns drin.
Also das, was spontan aussieht, ist eigentlich intern lange, lange abgeweckt worden. Und es ist gar nicht spontan eigentlich.
Es ist vielleicht spontan, aber der Mechanismus ist einer, den haben wir vielleicht schon sehr lange internalisiert. Also sozusagen, was schätzen wir eigentlich wert? Ja? Was ist es an einer Beziehung, was schätzen wir an einer Beziehung wert? Ist es, was meinen wir, wenn wir von Liebe reden beispielsweise? Ist es wirklich das Zugehen auf den anderen, das Sehen des anderen, das Wahrnehmen des anderen als Mensch? Oder ist es eher das Wahrnehmen des anderen als eine Ressource, die ich verwenden kann, um selber im Leben weiterzukommen?
Ja.
Und ich glaube, wenn wir da ehrlich zu uns sind und schauen, was da spontan oft passiert, ist es oft nicht der Mensch, den wir sehen.
Entscheidungen sind ja dann oft auch auf verschiedenen Ebenen werden sie getroffen. Es sind ja sozusagen, gibt ja kognitive Elemente und emotionale Elemente. Das spielt ja auch immer zusammen.
Klar.
Können Sie getroffene Entscheidungen auch gut revidieren?
Ich persönlich?
Ja.
Ich bin sehr gut da drin, Entscheidungen, die ich einmal getroffen habe, wenn ich der Überzeugung bin, dass sie falsch waren, zu revidieren. Aber ich bin auch gut da drin, glaube ich, die Konsequenzen zu tragen. Also die Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen auszuhalten bis zum Schluss.
Meine Damen und Herren, Sie werden sich jetzt wundern, hat dieser Mann ein Sachbuch geschrieben? Warum stelle ich solche Fragen? Diese Fragen haben aber sehr viel mit Ihrem Roman zu tun, weil sie Fragen sind, die Ihre Hauptfigur sehr, sehr intensiv mit sich rumträgt,
ja.
Und die ihn beschäftigen, dieses ganze Buch über. Ihre Hauptfigur ist ein 33-jähriger Mann, etwa so alt wie der Autor, der in Hannover geboren ist, so ähnlich wie der Autor, und der Volkswirtschaft studiert hat, so wie der Autor. Und dieser Mann fliegt eines Tages mit dem Flugzeug von Berlin nach Frankfurt. Und bei diesem Flug kommt es zu kommt in schwere Turbulenzen. Diese Maschine trudelt so vor sich hin und muss dann halb notlanden, ja. Auf dem Weg. Und auf diesem Flug oder in dieser Situation passiert etwas. Was passiert da?
Mhm. Genau, es geht also darum, dass der Protagonist Kara auf dem Weg im Flugzeug von Berlin nach Frankfurt ist und eigentlich seine Freundin in Frankfurt besuchen möchte. Jetzt gerät das Flugzeug in Turbulenzen und Kara steigert sich in eine Situation hinein, die das Ende des Lebens bedeuten könnte. Das heißt, es besteht auch eine reale Gefahr, also beziehungsweise eine Gefahr, die er nicht abschätzen kann als jemand, der sich mit Flugtechnik nicht auskennt. Aber er denkt darüber nach, dass dieses Flugzeug abstürzen könnte, steigert sich hinein und stellt plötzlich fest, dass er Ruhe empfindet. Und das irritiert ihn. Er ist jemand, der sehr getrieben ist, der einen Job, ein erfolgreiches im Berufsleben, der ein sehr schnelles Leben führt und plötzlich in diesem Flugzeug, in dem Moment, in dem er glaubt, es könnte gleich zu Ende sein, ist da plötzlich keine Zeitnot mehr, kein Zeitmangel mehr. da ist plötzlich so eine Situation von Ruhe. Und in diesem Moment lässt er in gewisser Weise das Leben Revue passieren oder bestimmte Momente aus seinem Leben. Und dann erscheint ihm aber eine Person, die er nicht erwartet hat oder die man vielleicht nicht erwarten würde. Und das ist die zweite Hauptfigur des Romans, das ist Ramon.
Ramon.
Genau. Was mich an der Situation, um das nochmal zu unterstreichen, besonders interessiert hat, ist, oder was mich immer schon fasziniert, sind diese Erzählungen des letzten Moments. Davon gibt es ja gar nicht so viele. Es gibt Vorstellungen davon, wie das sein könnte, aber meistens ist es so, dass, wenn wir den letzten Moment erleben, wir eigentlich nicht mehr imstande sind, davon zu berichten. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja, wo es nicht ganz, dann doch nicht ganz der letzte Moment gewesen ist. Und es gibt diese, das kennt jeder, diese Erzählung davon, dass der letzte Moment sich plötzlich dehnt quasi ins Unendliche und man alles, was man einmal erlebt hat, in diesem letzten Moment noch einmal Revue passieren lassen kann, vielleicht noch einmal erleben kann. Und diese Aufhebung der Zeit, die hat mich, die interessiert mich schon immer, die fasziniert mich schon immer und die ist vielleicht auch ein, vielleicht auch das Herz dieses Romans.
Dieser Ramon, der da ihm da erscheint, der scheinbar ein paar Reihen vor ihm sitzt, ist ein alter Bekannter. Kommen wir gleich sicherlich noch auf diesen Mann zu sprechen, der sozusagen immer zu Besuch in einer WG war, in der Kara mit einem Freund zusammen gewohnt hat, der mal auftauchte, mal da war, mal nicht da war. Sie haben jetzt gesagt, Kara, ein junger, erfolgreicher Mann, der arbeitet ja als Wissenschaftler bei einer Versicherung. Dennoch aber lebt er ja eigentlich immer noch wie ein Student. Ja. Also er lebt noch in der alten WG-Wohnung alleine, führt ein bisschen ein ruheloses Leben. Er weiß nicht, die Beziehung, in der er ist, soll er die aufrechterhalten oder nicht. Es gibt den schönen Satz, den er über sich sagt, warum nicht mit 20 Geschäftsmann sein und mit 75 auf dem Amt sitzen und Ausbildungsförderung beantragen. Also er stellt ja sozusagen den normalen bürgerlichen Lebenslauf in Frage. Also Ausbildung, Familie gründen und dann sozusagen vor sich hin leben und ein erfolgreiches oder zumindest nützliches Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Kara will diesen Weg ja anscheinend nicht gehen. Will der nicht erwachsen werden?
Das wäre, denke ich, zu einfach. Und das kann ich erklären. Also gerade dieses Zitat, genau das, was Sie gerade vorgelesen haben, das hat einen Hintergrund. Der Roman arbeitet ja stark mit Zitaten. Die sind, also jeder Roman arbeitet wahrscheinlich stark mit Zitaten, aber hier sind einige auch hinten aufgeführt. Und ein Zitat, das genau dieser Stelle vorangeht, ist folgendes. Die Nadja wirft mir immer eine trostlose Unordnung in der Zeit vor. Und das ist ein Satz von Elias Canetti aus seinem interessanterweise posthum erschienenen Buch gegen den Tod. Und als ich dieses Buch und diesen Satz habe ich tatsächlich auch im Flugzeug gelesen, in einer Situation, wo das Flugzeug in Turbulenzen geraten ist. Ich hatte das Buch, ich war viel zu spät für den Flug und ich hatte dieses Buch in letzter Minute aus dem Regal gezogen, ohne so richtig, eher unbewusst, darauf zu achten, welches Buch das ist. Und in dieser Situation der Turbulenz schaue ich auf meinen Schoß und dann steht da Elias Canetti, Buch gegen den Tod. Ich schlage es auf und lese genau diesen Satz.
Okay.
Und was Canettis großes literarisches Projekt, so hat er es zumindest beschrieben, gewesen ist, ist ja, den Tod zu besiegen. Und es ist also ein unmögliches Unterfangen. Und gleichzeitig ist das überhaupt nicht albern, wenn das Canetti sagt. Und das macht seine Literatur an der Stelle so stark. Und mich und eine Idee auch in diesem Buch gegen den Tod ist, dass man ja theoretisch alles in Unordnung bringen könnte, dass man also gar nicht die Reihenfolge einhalten muss, die das Leben vorgibt, sondern alles durchmischt. Das ist nur theoretisch möglich, praktisch ist das nicht möglich. Und das hat mich fasziniert und das ist sozusagen ein Aspekt, der hier mit eingeflossen ist. Und das hängt auch damit zusammen, warum Kara so eine Art Studentenleben führt. Also theoretisch könnte der auch 90 sein und dieses Studentenleben führen. Es geht nicht wirklich darum, dass er nicht erwachsen werden will. Es geht vielmehr darum, dass er und auch der ganze Roman sich für eine Situation interessiert oder versucht, eine Situation festzuhalten, in der alles noch möglich ist, in der alle möglichen Opportunitäten noch gegeben sind. Und damit scheitert Kara natürlich ganz groß.
Ja. Ich habe am Anfang gedacht, Mann, der Typ, also der ist ja unfähig, so eine Entscheidung zu treffen, oder der will doch gar keine Entscheidung treffen. Warum tut er das nicht? Beim weiteren Lesen kam ich aber eher auf den Gedanken, das ist ja, er ist ja jemand, der sich sozusagen bewusst machen möchte, wie er leben will und mit wem er eine Beziehung aufbauen möchte und was, welchen Wert diese Beziehung dann noch hat. Und das bereitet ihm aber natürlich also insofern Schwierigkeiten, weil er sich darüber genau im Klaren sein will, was er denn da tut. Also wenn ich mich für eine Beziehung, in dem Fall mit Nadja, seiner Freundin, entscheide, dann will ich das aber auch sozusagen zu 100% tun und will auch wissen, warum ich es tue und nicht, weil ich da halt so reinstolpere und weil das halt im Leben so ist. Also dieses Bewusstmachen von den Entscheidungen, die ich jetzt treffe, mit den Menschen, mit denen ich in einer Beziehung sein möchte oder in eine Beziehung treten möchte, da stellt er ja wahnsinnig hohe Ansprüche auch an sich selbst. Glauben Sie, dass das eher eine positive Eigenschaft ist oder eine negative?
Ja, wichtig ist vielleicht auch zu fragen, wann er diesen Anspruch an sich selbst stellt. Und diesen Anspruch stellt er an sich selbst in einem spezifischen Zustand, an einer spezifischen Station seines Lebensweges, nämlich kurz bevor alles scheinbar festgelegt sein könnte. Ja? Also seine Freundin möchte gerne eine Familie gründen, sein bester Freund zieht aus dieser WG, es ist also keine WG mehr, weil er auch eine Familie gründen möchte und erfolgreich in seiner Karriere ist und ihm dieses Leben nicht mehr passt. Das heißt, wir finden hier Kara in einer Station seines Lebens, wo er sich festlegen kann und darf oder eben versucht, diese Festlegung zu vermeiden. Und da, an diesem Punkt, fängt er an, seine Entscheidung so bewusst zu treffen. Und das ist glaube ich, ganz wichtig. Und in dem Moment, ich kann das gar nicht bewerten, ob das eine positive oder eine negative Eigenschaft von ihm in dem Moment ist, aber es ist eine Konsequenz dieses Ausbruchversuchs aus der Festlegung. Und dann stellt er sich ja wirklich auch die Frage, wann habe ich eigentlich gelebt? Ja? Wenn ich jetzt kurz davor bin, mich auf bestimmte Dinge festzulegen oder auch nicht, also ein Teil meines Lebens bereits vorbei ist und mir das bewusst wird, was davon ist wirklich erlebtes Leben oder wie es im Roman in Anlehnung an Dostojewski auch heißt, das lebendige Leben und was davon ist einfach nur vorbeigezogenes Leben. Ja. Und vor dieser Frage steht er und deshalb muss er sich diese Entscheidungen und die Beziehungen, die er geführt hat, nochmal so bewusst machen.
Ist ja auch immer verbunden, glaube ich, mit der Frage, also wer trifft denn die Entscheidungen in einem Leben? Also trifft man die wirklich selber oder trifft die das Leben? Und man lebt sie halt so mit, ne? Und trägt sie halt so mit. Ne?
Auch wenn das Leben die Entscheidungen trifft, müssen wir ja aufs Leben reagieren.
Ja, also ja. Absolut.
Und das ist da steckt ja auch schon wieder das Handeln mit drin. Ja.
Ist für Sie das auch ein Stück verbunden mit einer, ich sag mal, Gesellschaftskritik sozusagen an einem bürgerlich-kapitalistischen, dann eben auch entfremdeten Leben, weil wir sozusagen unsere Gesellschaftsform im Prinzip uns so konditioniert hat, dass wir eben auch funktionieren, dass wir auch nützlich sind in einer Gesellschaft, aber gar nicht mehr bei uns sind dann?
Ja, also ich habe nicht versucht, versteckt Botschaften zu platzieren, also politische Botschaften zu platzieren im Text, aber das Anliegen ist natürlich auch ein gesellschaftliches. Also dieser Freund Ramon ist eine marginalisierte Person, eine Person, die zwischenmenschliche Beziehungen im Leben eher durch das Ausgestoßen und Ausgesetztwerden erfahren hat bisher und der Teil dieses Freundeskreises wird und dieser WG wird und das über mehrere Jahre hinweg. Eines Tages ist er nicht mehr da und das interessiert keinen von diesen beiden Freunden, nicht wirklich. Sie stellen sich diese Frage nicht, Ramon ist weg, sie führen ihr Leben weiter und es ist irgendwie egal, bis zu diesem Tag im Flugzeug. Und da steckt natürlich auch eine gesellschaftliche Dimension drin. Also das heißt, welche Gesellschaft ist eigentlich möglich, welches Zusammenleben ist möglich, wenn bestimmte Menschen vom Tisch fallen, wenn die nicht repräsentiert sind, wenn wir bestimmte Menschen vergessen, welche Gesellschaft ist dann möglich? Und das ist übrigens auch nicht wirklich eine ethische Frage, auch das, aber nicht nur. Es ist für Kara ja eine Frage, die sein eigenes Leben betrifft. Er stellt sich ja die Frage, habe ich eigentlich gelebt? Und hat er das denn, wenn so langwährende, wichtige Beziehungen in seinem Leben einfach verschwinden können? Mhm. Wer mag das nicht mal? Mhm. Und sind wir denn eine Gesellschaft, wenn Menschen, die hier in dieser Gesellschaft leben, mit denen wir, die wir tagtäglich sehen, verschwinden oder ihre Meinung nicht zählt, nicht repräsentiert werden und wir merken das noch nicht mal. Mhm. Also da ist natürlich die gesellschaftliche Dimension ganz stark mit drin. Und der zweite Aspekt, wenn ich das noch sagen darf, weil Sie es angesprochen haben, dieses bürgerlich-kapitalistische. Es ist ja so, dass Kara sich vor zwei Alternativen stehen sieht, im Grunde genommen, was eine Ausgestaltung der Lebenswege angeht. Einmal der Lebensweg, den Ramon beschreiten will, und dann der Lebensweg, den sein bester Freund Wins sich ausgesucht hat. Wins verfolgt ein mehr oder weniger hedonistisches Leben, will das große Geld verdienen, pflegt viele Liebschaften, schlägt sich die Nächte um die Ohren. Und Kara ist zurückgezogen, hat eher ein asketisches Leben und sympathisiert auch manchmal mit Gewalt. Und diese beiden Lebenswege habe ich als Radikalisierung verstanden. Also das eine, sozusagen die Radikalisierung über dieses bürgerliche Leben, über das Marktdenken. Das eine, die Radikalisierung über den Versuch, sozusagen da nochmal einen absurd religiösen Weg zu gehen.
Ja. Ja?
Und eigentlich fragt vielleicht auch das Buch und Kara immer wieder in diesem Text, welchen dritten Weg gibt es eigentlich? Also was gibt es, welche Möglichkeit gibt es noch, sich dem Leben zu stellen und das Leben wirklich zu erfahren? Und das verstehe ich auch als Radikalität, aber welche Möglichkeit gibt es, eine unschädliche Radikalität zu finden?
Unschädliche Radikalität, schöner Begriff. Nach dieser quasi sozusagen Absturzsituation oder Notsituation, die Maschine landet in Frankfurt und Kara geht zu seiner Mutter, die in Frankfurt lebt, er ist ja in Frankfurt geboren, und er hat fast so ein schlechtes Gewissen, weil er seine Mutter eigentlich nur sehr selten besucht und sozusagen in dieser Situation kommt er jetzt. Und er stellt seiner Mutter am Abend eine, finde ich, unglaubliche Frage. Er fragt sie nämlich, findest du, dass du lebst? Die hört sich so banal an, aber da ist ja auch ein unglaublicher Vorwurf oder auch ein unglaublicher Selbstzweifel ja auch drin. Ja? Also sozusagen diese Frage einer vielleicht 60-jährigen Frau, 65-jährigen Frau zu stellen, ob sie denn gelebt, ob sie überhaupt lebt. Also das heißt ja, fühlst du dich überhaupt im Leben? Er bedauert diese Frage natürlich auch, aber gleich wieder. Aber ich habe so den Eindruck, das ist so fast so die Initialzündung, mit der er dann sozusagen seine Reise beginnt. Nämlich diese Reise auf der Suche nach diesem Ramon, den er eigentlich wieder treffen will. Weil diese Figur verschwunden ist und er sich fragt, warum ist sie verschwunden und was ist mit ihr? Es war noch keine Frage, aber es war wichtig, dass wir das, glaube ich, erzählen.
Das ist auch eine ganz wichtige Szene für mich. Die Mutter kommt ja nicht oft vor in dem Text.
Ganz kurz noch,
im Grunde genommen die einzige Szene, wo sie in der Jetztzeit auftritt. Sie kommt später nochmal anders vor, aber in der Jetztzeit ist das die einzige Szene, in der sie auftritt. Und trotzdem ist das eine für Kara und für die ganze Stimmung und den Verlauf dieses Romans unglaublich wichtige Begegnung.
Auf der Suche nach Ramon, und der Eindruck vermittelt sich ja schon sozusagen in der Flugzeugsituation, habe ich mich immer gefragt, ist der wirklich real? Gibt es den wirklich? Hat es den überhaupt gegeben? Und in all den Treffen, die treffen sich ja sehr oft, es gibt sehr viele Dialoge zwischen Kara und Ramon, habe ich wirklich nie genau entschlüsseln können, ist das eingebildet, ist das nacherzählt aus der Vergangenheit oder findet das wirklich real statt? Ich glaube, es kann alles drei sein. Was hat Sie bewogen, diesen Kunstgriff zu wählen, dieses literarische Mittel? Das ist ja eigentlich ein fantastisches Mittel, ein literarisches. Warum?
Ja. Also diese Verbindung von Traum und Wirklichkeit oder von Realem und Irrealem ist für mein Schreiben zentral und für diesen Roman ist es noch zentraler. Das ist eigentlich, ist diese sozusagen dieses ineinander Übergehen, teilweise Überblenden von möglicherweise Fantastischem mit Realem, von Traum und Albtraumartigen, mit dem, was wirklich passiert, in einer Art und Weise, dass wir vielleicht gar nicht mehr genau wissen irgendwann, was ist jetzt Wirklichkeit, was ist Traum, was ist Albtraum. Das ist in der Vorgehensweise des Romans ein ganz, ganz wesentliches Element. Und das funktioniert oft darüber, manchmal funktioniert es darüber, dass Kara sich etwas vorstellt oder sich in etwas hineinsteigert. Manchmal funktioniert es aber auch über die Zeitachse, dass Dinge aus der Vergangenheit und aus einer möglichen Zukunft in Karas Wahrnehmung genau hier und jetzt passieren. Und sicherlich noch über andere Wege, die die Leserin selbst erfahren muss. Aber mich hat immer, also es gibt von Bolaño diesen wunderschönen Satz, das Leben ist Angebot plus Nachfrage. Und dann sagt er, aber so kann man nicht leben, das reicht nicht aus. Das Leben ist Angebot plus Nachfrage plus Magie.
Magie.
Ja, und ich habe eine große Affinität für lateinamerikanische Literatur. Ich liebe die Texte von Bolaño, aber auch, zum Beispiel auch von Cortázar, der auch dem ist ein ganzes Kapitel in diesem Roman gewidmet, das Kapitel Amöben, und auch andere. Und was ich daran besonders liebe, ist diese Nähe oder das Wagen, so das Wagnis, dem Irrealen so nah wie möglich zu kommen. Manche überschreiten das dann auch und sind dann im Fantastischen. Und was dieser Roman vielleicht versucht, ist natürlich nicht ein magischer Realismus. Ja? Das versucht der Roman nicht, aber schon im Realen die Magie zu finden. Das versucht der Roman, glaube ich, schon. Und dafür ist diese Verbindung von Realem und Irrealem, von Wirklichem und Fantastischem ganz elementar für den Text.
Ist das denn auch ein ja, vielleicht ganz wesentliches Hilfsmittel, diese wahrhaften menschlichen Begegnungen, die Kara sozusagen sucht in dem Roman, worum es in dem Roman ja auch geht, die auch wirklich zu finden? Also sozusagen dem normalen Leben, der normalen Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sozusagen dieses fantastische Element hinzuzufügen? Mhm. Weil das nur da möglich ist vielleicht auch?
Vielleicht nicht es hinzuzufügen, sondern es aufzuspüren. Aha. Weil ich auch nicht glaube, dass das Leben nur aus Angebot und Nachfrage besteht. Und Kara hat ja die Aufgabe in diesem Roman von seiner Versicherungsanstalt, hat er die Aufgabe bekommen, die Kosten, eine Formel für die Kosten des Lebens zu berechnen. Und da hantiert er ja auch wirklich mit Formeln und versucht, den Nutzen eines Lebens zu berechnen und so weiter. Und das macht er auch ernsthaft. Und die Formeln stimmen übrigens auch. Das heißt, man kann, wenn man will, sie nachvollziehen als Leserin. Man muss es um Gottes Willen nicht. Man kann sie auch als ästhetische Bilder, als Bilder einfach ästhetisch genießen und weiterblättern. Aber Kara meint es ernst. Der sucht sozusagen eine Weile nach dieser mathematischen Antwort darauf, was eigentlich das Leben wert sein kann.
Er sucht ja aber auch sozusagen eine Antwort auf die Frage, was sozusagen sind die Kosten eines Versäumnisses.
Ja.
Also das ungelebte Leben, das die sozusagen die, der Teil der Entscheidung, die auf der negativen Seite des Kontos steht sozusagen.
Ja, er sagt, wir können das Leben nicht messen nur anhand dessen, was erlebt wurde, sondern wir müssen es eigentlich auch messen anhand dessen, was versäumt worden ist. Jede Entscheidung für etwas ist eine Entscheidung gegen etwas. Und was ist eigentlich was ist die Summe all dieser Entscheidungen, die irgendwo auf einer dunklen Seite meines Nicht-Ichs aufgetürmt werden. Ne? Das ist, damit versucht er, diese Formel zu entwerfen. Aber er kommt auch irgendwann zu dem Schluss, dass das nicht ausreicht. Dass es nicht ausreicht, dass mit solchen Methoden weder eine Gesellschaft möglich ist, noch eine ehrliche Verbindung mit einem anderen Menschen. Mhm. Und wenn keine ehrliche Verbindung mit einem anderen Menschen möglich ist, was ist dann noch übrig vom Leben? Ja? Mhm. Mhm. Das ist, und auch ich bin der Überzeugung, dass sich das Leben nicht auf sozusagen Kosten und Nutzen, auf Angebot und Nachfrage reduzieren lässt. Und dann ist die Frage, wo finden wir und wie spüren wir die Dinge, die darüber hinausgehen. Mhm. Und das und deshalb ist dieses, wenn man so will, das fantastische oder nennen wir es lieber magische Element, das auch gruselig sein kann, das auch sehr, sehr gruselig sein kann, das nicht nur positiv besetzt ist, enorm wichtig.
Ich weiß nicht, sehr wahrscheinlich seit 2 Jahren, wenn ich die, sozusagen die Schaffenszeit dieses Romans noch mit einberechne, in diesen 2 Jahren, in denen Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen und in dem dann dieser Roman geboren wurde und jetzt sind Sie auf Lesereise und werden ja auch sozusagen im Gespräch weiter mit diesen Fragen konfrontiert. Hat sozusagen zur Beantwortung dieser Frage, die Sie sich stellen, was hat sich in den 2 Jahren verändert? Sind Sie einer Antwort näher gekommen?
Ich habe den Roman angefangen zu schreiben im Sommer 2015. Mhm. Mhm. Und ich habe ihn fertiggestellt am 19. Mai 2019. Das weiß ich noch genau, weil ich mir das Datum, das zufälligerweise auch mein Geburtstag ist, notiert habe.
Schönes Geschenk.
und in diesen Jahren hat sich natürlich für mich sehr viel verändert. Und es hat sich, und auch der Text selber hat in diesen Jahren eine enorme Entwicklung vollzogen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich, also meine Arbeitsweise ist nicht so, dass ich mich mit einem Plan hinsetze und diesen Plan dann ausführe. Ich habe, wenn ich mich, als ich mich hingesetzt habe, um diesen Roman zu schreiben, habe ich nicht wirklich gewusst, wo es hingehen wird. Ich hatte, dass ich meinen letzten Roman abgeschlossen hatte, war bereits 1 Jahr her. Mhm. Und ich hatte ein Schreibstipendium im Künstlerdorf Schöpping im Münsterland. Ich saß da und habe gewartet. Ich habe währenddessen viel gelesen, unter anderem zum Beispiel Cortázar. Und habe gewartet, dass etwas passiert. Und dann kam langsam diese Vorstellung, diese Ideen von Kara. Ja, die kamen langsam als Text zu mir. Und dann sehr früh schon, bereits in diesem Sommer, gab es auch die erste Begegnung mit Ramon. Und ich wusste, okay, es gibt Kara, der hatte da noch keinen Namen, und es gibt Ramon, der hatte sofort einen Namen. Mhm. Die beiden gibt es. Und dann habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um eine Verbindung zu Ramon herstellen zu können, um eine sozusagen tief, also wirklich um ihn lieben zu können, um dann am Ende dieses Buch schreiben zu können. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass das möglich gewesen ist, das ist, wenn Sie so wollen, so eine Art Erkenntnis, die ich aus diesem Schreibprozess mitnehme. Ramon ist keine Person, die einem sofort sympathisch ist, vermute
stimmt.
ich.
Absolut, stimmt.
Und es ging mir natürlich nicht anders, aber ich kann nicht... Es liegt außerhalb meiner Fähigkeiten, eine Figur zu schreiben, sie jahrelang zu begleiten, mit ihr zu leben, die ich grundsätzlich unsympathisch finde, die ich nicht mag und die ich also als Mensch nicht ganz wahrnehmen kann. Und dieser Versuch auch bei jemandem, den ich eigentlich nicht mag, den ich schwierig finde, den ich eigentlich nicht in meinem Leben haben möchte oder haben wollen würde, die Menschlichkeit aufzuspüren, das ist vielleicht diese gefühlte Erkenntnis des Schreibprozesses.
Okay. Daraus entstanden ist ein wunderschöner Roman mit dem Titel Gegen Morgen. Ein sehr schön doppeldeutiger Titel auch, wenn man über den eine Weile nachdenkt. Vielen Dank für dieses Gespräch, Dennis Gutloh.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.